Verfolgte Musiker und Musikerinnen in der NS-Zeit, wie klingt deren Musik? Wie war ihr Leben? Und wie kann man die Musik heute wieder hörbar machen? Das ist so die Leitfrage des Projekts Musikalische Stolpersteine vom Landesmusikrat Berlin mit Unterstützung von uns hier, von Radio 3 und vom Verein Musiker Reanimata. Dabei erforschen Berliner Schülerinnen und Schüler Biografien, fragen Zeitzeugen und Nachfahren, spielen auch die damals verbotenen Stücke und die Ergebnisse stellen sie unter Anleitung meiner Radio 3-Kollegin Camilla Kaiser in Podcast-Porträts vor. Der Passfälscher, unter diesem Titel ist die Geschichte von Samson Schönhaus, genannt Sioma, bekannt geworden als Buch und als Verfilmung. Musiker oder Komponist war er nicht und trotzdem ist der bewegten Geschichte des Grafikers Schönhaus ein musikalischer Stolperstein gewidmet. Ihm ist es nämlich gelungen, während der NS-Zeit zahlreiche Pässe jüdischer Bürgerinnen und Bürger zu fälschen, um sie so vor der Verfolgung durch die Gestapo zu schützen. Der Musikleistungskurs des Arndt-Gymnasiums in Berlin-Dahlem hat seinen Sohn getroffen, den Klezmer-Musiker Sascha Schönhaus.
Radio 3. Musikalische Stolpersteine.
Unser Vater, als ich so zwischen 10 und 15 waren wir oft mit der Familie unterwegs und er hat unentwegt die Lieder gesungen, die er von seinem Vater gelernt hat, als sie in Berlin spazieren gegangen sind. Und das Material, das hat sich somit quasi festgesetzt und ich habe das jede Woche beim Ausflug mit der Familie gehört.
Ich bin Laura und ich finde es beeindruckend, dass Sioma Schönhaus trotz der schwierigen Zeit den Mut und die Kraft hatte, sich inmitten von Angst und Bedrohung weiterhin frei zu bewegen.
Ich heiße Artin Bozorgi-Sadeh und an Sioma Schönhaus beeindruckt mich, dass er seine jüdischen Wurzeln nie abgewiesen hat, wodurch seinen Kindern die Kultur nicht vollständig fremd war.
Ich heiße Marlene und ich finde es spannend, wie anpassungsfähig Sioma Schönhaus war und wie er so sein Leben gerettet hat.
Spannend und bewundernswert an Sioma Schönhaus finde ich sein Durchhaltevermögen, wie er sich der Sache Pässe zu fälschen verschrieben hat und dadurch so viele Menschenleben einfach retten konnte.
Wir sind der Musikleistungskurs des Arndt-Gymnasiums in Dahlem und haben unseren musikalischen Stolperstein zu Sioma Schönhaus erarbeitet. Einer seiner Söhne, Sascha Schönhaus, steht uns als Gesprächspartner zur Verfügung. Außerdem hat uns der Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov besucht.
Im Zweiten Weltkrieg fälschte Sioma Schönhaus Pässe, um sein und das Leben anderer Juden zu schützen. Aufgewachsen ist er im Berliner Scheunenviertel mit seinen Eltern, welche aus Minsk stammten.
Vor allem die traditionelle Musik hat Sioma Schönhaus in seinem Elternhaus sehr geprägt. Diese wird Klezmer-Musik genannt und sie wurde nicht von Profimusikern gespielt, erklärt der Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov.
Das waren eigentlich Volksmusikanten. Sie haben nicht an einem Konservatorium studiert, sie haben keine Noten gelernt, sie spielten nach Gehör und sie waren eigentlich in der Regel in der eigenen Familie ausgebildet. Wie Handwerker, vom Vater zu Sohn und dann zum Enkel und so weiter. Das waren auch häufig solche kleine Gruppen, die aus Verwandten bestanden. Das waren häufig Mitglieder einer Familie, die zusammen musizierten und die durch die Dörfer zogen und die vor allem bei jüdischen Hochzeiten aufspielten. Das war ja das Wichtigste. Ja, ohne Klezmer-Musik war eine jüdische, traditionelle jüdische Hochzeit nicht denkbar. Heute ist natürlich ganz anders. Erstens sind es auch häufig Menschen überhaupt ohne jüdischen Hintergrund, die diese Musik spielen. Sie sind in der Regel ausgebildete Musiker. Sie spielen diese Musik manchmal nach Gehör, aber sie versuchen sie auch mit Noten aufzuschreiben und sie spielen nicht bei irgendwelchen Familienfesten oder Hochzeiten normalerweise, sondern in Konzerten und da kommt ein Publikum und das ist schon etwas, was zu der damaligen Zeit vor 150 Jahren überhaupt nicht vorstellbar war, dass Klezmer-Musik in so einem gepflegten Raum dann erklingen würde, das konnte sich wirklich keiner vorstellen.
Klezmer-Musik war ein wichtiger Teil des Lebens und Alltags im Scheunenviertel. Wo Familie Schönhaus wohnte, war immer irgendwo Musik zu hören. Das Viertel ist heute bekannt für die Volksbühne, kleine Cafés und schöne Boutiquen. Damals war es der Wohnort der größten jüdischen Gemeinschaft Berlins.
Man muss dazu sagen, dass Scheunenviertel durchaus auch ein Stück Osteuropa in Berlin war. Das war ja gerade ein Viertel, in dem ganz überwiegend jüdische Zuwanderer aus osteuropäischen Ländern lebten, damals also vor dem Krieg, vor dem Holocaust. Und das war auch sehr stark geprägt von dieser traditionellen jüdischen Kultur mit ganz vielen kleinen Synagogen, mit ganz vielen orthodoxen Juden. Ja, die meisten deutschen Juden waren ja eher liberal, assimiliert, auch haben sich kaum von ihren nicht-jüdischen Nachbarn in ihrer Lebensweise unterschieden. Aber dort lebten tatsächlich noch traditionelle Juden, ganz viele, die auch koscher aßen. Da gab es ganz viele koschere Geschäfte, die sich noch zum Teil auch traditionell kleideten, die auch diese Musik auch spielten und hörten, versuchten, ihre osteuropäische jüdische Kultur noch zu bewahren dort, in diesem wirklich kleinen, so kann man sagen, wie so eine Art Biotopus.
Sascha Schönhaus ist der zweitjüngste Sohn von Sioma Schönhaus, 1963 geboren. Er hilft uns im Interview, die Lebensgeschichte seines Vaters zu verstehen.
Zwischen ihm und mir gab es eine spezielle Verbindung, was die Geschichte angeht. Und wir sind in aller Regelmäßigkeit, als ich zwischen etwa 9 und 14, 15 Jahre alt war, sind wir immer abends mit dem Hund spazieren gegangen. Und er hat die ganze Familiengeschichte, die noch viel mehr beinhaltet als nur die Buchgeschichte vom Passfälscher, mir erzählt.
Der Passfälscher. Unter diesem Titel sind seine Lebenserinnerungen als Buch erschienen und auch verfilmt worden. Daraus haben wir bei unseren Recherchen die meisten Informationen gewonnen. Sioma Schönhaus war schon als Jugendlicher ein begabter Zeichner. Die Kunstgewerbeschule durfte er 1940 nur ein Jahr lang besuchen. Danach musste er seine Ausbildung zum Grafiker abbrechen und musste Zwangsarbeit in einer Rüstungsfirma leisten. Seine Eltern wurden 1942 nach Polen deportiert und ermordet. Mit nicht einmal 20 Jahren war Sioma auf sich allein gestellt und lief Gefahr, ebenfalls von der Gestapo verhaftet zu werden. Er tauchte unter.
Das hat er wie in Fortsetzungsgeschichte mir erzählt. Und wir haben viele Reisen gemacht zusammen, auch nach Berlin, und sind auf Spurensuche gegangen, was es noch gab von der Familie. Das war schon sehr präsent. Er hat das nicht versteckt. Und er hat das auch gerne später, als er das Buch geschrieben hat, mit Menschen geteilt, ist in Schulklassen gegangen und hatte einen liebevollen Kontakt auch zu jungen Leuten in Deutschland und der Schweiz.
Ich glaube, dass wenige diese Situation verstehen, weil er sich von einem auf den anderen Tag in die Illegalität begibt. Das fällt ihm schwerer als gedacht.
Auch für einen Juden ist es ein Unterschied, ob man legal und polizeilich gemeldet ist oder ob man unangemeldet, quasi vogelfrei auf gesetzlosem Raum, auf sich selbst gestellt, das Leben in eigenen Grundsätzen lebt. Die ordnungsgewohnte Bürgerlichkeit sitzt doch tiefer in den Knochen, als es einem bewusst ist.
Anstatt sich im Untergrund zu verstecken, genießt er sein Leben gerade da, wo man ihn am wenigsten erwartet, auf die bestmögliche Weise.
Ich bin in bester Laune und beschließe, mein Mittagessen im Hotel Esplanade einzunehmen. Das ist heute der richtige Rahmen für mich. Überhaupt, wenn es den preußischen Adel mal in die Reichshauptstadt verschlägt, dann diniert er nicht etwa im Adlon, das ist etwas für Neureiche. Dann geht er ins Esplanade, ich also auch.
Doch das Leben im Untergrund ist nicht nur gefährlich, sondern auch teuer. Denn ohne Ausweis erhielt Sioma auch keine Lebensmittelmarken. Sein zeichnerisches Talent half ihm hier wieder, er half Pässe zu fälschen. Lebensmittelkarten waren seine Bezahlung. Sioma erinnert sich, was sein Auftraggeber ihm sagte, Franz Kaufmann, der ursprünglich Jurist war und Oberregierungsrat.
Im Grunde ist das, was Sie hier tun, kriminell. Aber unter einem kriminellen Regime ist das, was Sie machen, die einzig angemessene Verhaltensform. Nun, Sie sind jung, abenteuerlustig und zu allen Dingen im Leben positiv eingestellt. Darum sind Sie auch erfolgreich.
In der Dorfkirche Dahlem verloren Gemeindemitglieder ihre Ausweise. Sioma bekam diese Ausweise, löste die Fotografie ab, ersetzte sie durch das Bild einer Jüdin oder eines Juden und fälschte den amtlichen Ausweisstempel. Die Person auf dem Foto hatte nun einen gültigen Ausweis unter fremden Namen, ohne Kennzeichnung als Jüdin oder Jude.
Das war wirklich die Kirche, in der die Ausweise im Opferstock gesammelt wurden, die dann Helene Jakobs zugetragen wurden. Helene Jakobs war eine deutsche Frau, die wirklich sehr aktiv im Widerstand tätig war. Die Ausweise gingen zwischen Kaufmann und Helene Jakobs hin und her und landeten dann schlussendlich bei meinem Vater. Und er hat diese Ausweise angepasst, hat die Bilder ausgewechselt, sodass Leute damit mindestens eine normale Straßenkontrolle überstehen konnten. Wenn sie jemanden damit aufs Revier genommen haben, dann kam es natürlich schon raus, dass das nichts war mit dem Ausweis. Aber eine Straßenkontrolle in der Straßenbahn konnte man überstehen. Und die Ausweise, die kamen aus dieser Kirche. Und die Leute, die diese Ausweise gespendet haben, die wussten also nach Auskunft von Sioma, die wussten sehr genau, was mit den Ausweisen passiert.
Für die Fälschungsarbeiten bekam Sioma Schönhaus Lebensmittelmarken und rettete vielen Menschen das Leben, bis er eines Tages seinen eigenen Ausweis verlor und die Gestapo auf ihn aufmerksam wurde. Ihm blieb nur die Flucht. Er fälschte für sich einen Wehrmachtsausweis sowie einen Urlaubsschein und floh mit dem Fahrrad in die Schweiz und konnte dort ein neues Leben beginnen.
Er kam ja 1943 nach Basel, hat dann die Gewerbeschule besucht und dann recht erfolgreich als Grafiker gearbeitet in der Stadt und in der Schweiz. Und er hat sich da eigentlich nicht so deutlich zu seinen jüdischen Wurzeln bekannt. Er hatte zwar wohl immer Kundschaft, auch aus jüdischen Kreisen, das hat er aber nie irgendwie an die große Glocke gehängt.
Seine Söhne hingegen fanden ihren Weg zur Klezmermusik. Sascha Schönhaus wurde zunächst Jazzmusiker und studierte an der Jazzschule in Bern.
Und einige Jahre später, da hat mein Bruder die Idee gehabt, er wolle so eine Band machen und hat mich gefragt, ob ich Mitglied sein wolle in einer Klezmer-Band mit ihm. Und als wir dann die erste CD aufgenommen haben, hatte er auch die Idee, unseren Vater mit ins Studio zu nehmen und dort tatsächlich einige von den Songs, die wir von ihm gelernt haben, miteinander aufzunehmen. Das war eine tolle Erfahrung und er hat das wirklich super hingekriegt. Er hat ja Zeit seines Lebens nie mit einer Band gespielt, aber der konnte ganz genau sagen, wie er die Stücke haben wollte.
Auf dem Pripetschok brennt der Feuer und im Stub ist heiß und der Rebbe lernt mit kleinen Kindern nach. Kommet's alle bis und der Rebbe lernt mit kleinen Kinderlach. Kommet's alle bis. Später Kinderlach, wenn ihr größer seid und ihr werdet verstehen, wie viel Tränen in die Esches liegen und wie viel Gewinn, wie viel Tränen in die Esches liegen und wie viel Gewinn.
Wenn Sioma Schönhaus auch mit Schülern gesprochen hat und immer bereitwillig auf Fragen geantwortet hat, offen gezeigt und zelebriert hat er seine jüdische Herkunft nie, weswegen die Bandgründung seiner Söhne auf gewisse Weise auch ein Schock war.
Und es war schon auch ein bisschen, wie man dem so sagt heute, ein Coming Out, als die zwei Söhne dann plötzlich gesagt haben, wir machen da eine Klezmer-Band mit dem Namen Schönhaus. Beit Yafeh heißt auf Hebräisch schönes Haus. Und das haben wir auch immer klar gesagt. Das ist die Band, die aus der Familie rausgekommen ist. Das war für unseren Vater schon auch, ich glaube, ein Moment zum Verdauen, dass das passiert ist. Auch weil er Zeit seines Lebens Angst gehabt hat, dass sich das wiederholt, was passiert ist. Diese Angst war ihm nicht wegzunehmen. Das war für ihn ganz schwierig, weil er manchmal gesagt hat, weißt du, der Preis war einfach zu hoch. Diese jüdische Identität war ihm nicht wert, dass man ihm die Eltern umgebracht hat.
Die Klezmer-Band von Sascha und David Schönhaus heißt Beit Yafeh, schönes Haus. Sie tragen ihren Namen durch ihre Musik weiter und auch die Geschichte ihres Vaters, indem sie Musik mit Schülerinnen und Schülern machen. Zum Beispiel mit unserem Musikleistungskurs.
Musik.
Ich fand das eine sehr schöne Art und Weise, mit dem Familienvermächtnis umzugehen, weil ich möchte das auch nicht verschweigen. Ich bin quasi groß geworden in einer Zeit, wo der ganze Zweite Weltkrieg auch in den Medien recht präsent war. Da waren dann diese Prozesse von den Leuten, die in den Konzentrationslagern gewirkt haben. Und ich fand und finde das schon auch sehr wichtig, dass man, und es war für mich wichtig, nicht nur in diesem Elend zu erstarren, das diese Geschichte angeboten hat, sondern auch was anderes, etwas Positives daneben zu setzen und etwas Lebenszugewandtes zu machen.
Den Workshop mit Beit Yafé machen wir im Martin-Niemöller-Haus, gleich neben der Kirche, in der damals die Pässe gesammelt wurden.
Man hat sehr viel Ehrfurcht, hier an so einem Ort, wo so viel Geschichte passiert ist, Musik zu machen.
Da unsere Schule ja hier in der Nähe ist, fahren wir hier oft lang. Und als ich das erste Mal erfahren habe, dass Hioma Schönhaus sich hier in der Kirche auch aufgehalten hat, dass man sich da vorstellt, dass er hier möglicherweise lang gelaufen ist, und hier Musik zu machen und ihm den Respekt zu geben, den er meiner Meinung nach damals schon verdient hätte, gibt einem auf jeden Fall ein krasses Gefühl. Man freut sich, dass man die Geschichte so aufarbeiten kann.
Ja, das kann man sich vorstellen. Das war der musikalische Stolperstein über den Grafiker Sioma Schönhaus. Der kommt von der 11. Klasse des Arndt-Gymnasiums in Dahlem in Berlin. Ihr Lehrer Christian Kantau, außerdem beteiligt, haben Sie gehört, der Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov. Der Stolperstein ist entstanden in Kooperation mit dem Klezmer-Orchester Beit Yafé und dem Martin-Niemöller-Haus in Berlin-Dahlem. Und es gibt, das wissen Sie vielleicht hier, wenn Sie unser Programm kennen auf Radio 3, noch mehr musikalische Stolpersteine. Und die können Sie sich alle anhören, auch diesen hier, jederzeit in der ARD-Audiothek.